Inforadio Podcast. Viele Läden dürfen in der nächsten Woche wieder öffnen. Der Schulbetrieb wird ganz langsam wieder aufgenommen. Auch in unserer Region wird damit der Versuch unternommen, den Alltag wieder etwas alltäglicher zu gestalten. Mit anderen Worten, Berlin und Brandenburg machen sich locker, zumindest ein bisschen. Und damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg mit Thorsten Gabriel. Ja, es bleibt ein Balanceakt zwischen Freiheit und Sicherheit und das in quasi allen Lebensbereichen. Am Mittwoch traf die Kanzlerin mit den Länderchefinnen und Chefs Verabredungen. Am Donnerstag tagte dazu der Senat und gestern das Kabinett in Brandenburg. Zu den vorläufigen Beschlüssen in Berlin zunächst Holger Hansen.
Erst einmal bleiben die bisherigen Auflagen bis zum 26. April bestehen, sagte der regierende Bürgermeister Michael Müller. Am kommenden Dienstag werde der Senat dann konkrete Entscheidungen treffen. Der Vorlauf werde gebraucht, um Rechtssicherheit zu schaffen, so Müller.
Aus gutem Grund hat auch die Bundesebene alle Maßnahmen verlängert und hat unter dieser Maßgabe 4. Mai Ausnahmen ermöglicht. Und die Länder müssen auch die Chance haben, entsprechend darauf zu reagieren und das anzupassen.
Das bedeutet etwa für Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, dass sie noch nicht am Montag, sondern erst am Mittwoch oder Donnerstag öffnen können. Dafür werde es Absprachen mit Brandenburg geben, um eine einheitliche Regelung zu erreichen. In dem Zusammenhang werde es auch weitere Ausnahmen von der grundsätzlichen Regel geben, zu Hause zu bleiben. Bildungssenatorin Scheres bekräftigte, dass Berlin ab Montag mit den Abiturprüfungen beginnen will. Ab dem 27. April sollen dann die 10. Klassen unterrichtet werden, die vor dem mittleren Schulabschluss stehen.
Und was auch im Kanzler- und MP-Papier festgelegt worden ist, dass in der Grundschule die 6. Klasse dann am 4. Mai starten wird. Also wir werden gestuft vorgehen, damit alle Schülerinnen und Schüler beschult werden können bis zu den Sommerferien.
Außerdem soll auch die Kita-Betreuung ausgeweitet werden.
Uns ist es sehr wichtig, dass wir hier auch gestuft in eine Ausweitung gehen und wir werden hier auch schnell starten. Wir fangen jetzt am 20. an, dass die Kita-Leitungen ansprechbar sind für die Eltern.
Friseure sollen in Berlin ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen. Dieses Ziel habe sich der Senat gesetzt, sagte Michael Müller. Sie müssten dann aber unbedingt Schutzkleidung und, wie auch die Kunden, Schutzmasken tragen. Für Zoo, Tierpark und den Botanischen Garten stellte der regierende Bürgermeister in Aussicht, dass am übernächsten Wochenende die Außenanlagen wieder genutzt werden könnten. Dort müsse aber gesichert werden, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Besuchern eingehalten wird. Für Museen könnte eine ähnliche Lösung möglich sein, aber noch nicht so bald, sagte Müller.
Da muss man eben auch sehen, kann man über ein Ticketsystem gut steuern, wie viele Menschen halten sich zu welchem Zeitpunkt im Museum auf. Habe ich also eine Chance, wieder die Abstandsregeln auch durchzusetzen. Aber ich glaube, wir haben bei den Museen durchaus eine Chance, über so ein Ticketsystem das gut zu organisieren.
Müller sprach sich noch einmal für das Tragen von Schutzmasken aus. Eine allgemeine Maskenpflicht lehnte er aber ab. Masken könnten ein zusätzlicher Schutz sein, sie sollten aber nicht verpflichtend für jede Lebenssituation vorgeschrieben werden. Für den öffentlichen Personennahverkehr oder im Bereich des Einzelhandels sei ein Mund-Nasen-Schutz empfehlenswert. Dass es noch keine neuen, konkreten Entscheidungen gab, sondern diese auf Dienstag verschoben wurden, lag dem Vernehmen nach daran, dass die Regierungsfraktionen von SPD, Linken und Grünen sich in Detailfragen noch nicht einigen konnten. Davon zeugte auch die lange Sitzungsdauer von 4 Stunden. Ob und wenn ja, zum Beispiel Kaufhäuser und Shoppingmalls einzelne abgesperrte Bereiche öffnen könnten oder wie konkret die Notbetreuung in den Kitas erweitert werden soll. Kritik kam aus der Opposition. FDP-Fraktionschef Sebastian Chaya sieht den Senat in einer Schockstarre. Die Landesregierung handle in der Krise viel zu zögerlich. Auch Oppositionsführer Burkhard Dregger, CDU, vermisst Handlungsstärke und fordert Perspektiven für die Wirtschaft.
Also, Berlin wird erst am Dienstag präzise Beschlüsse fassen, in enger Abstimmung mit Brandenburg, der Bericht von Holger Hansen. Die Brandenburger Landesregierung, die tagte gestern. Und zu den Beschlüssen dort jetzt, Amelie Ernst.
Das, was wir hier machen, sind kleine Schritte, aber weiter auf dünnem Eis.
Vielleicht brauche es sogar noch einen weiteren, noch größeren Rettungsschirm für die Brandenburger Wirtschaft, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke, beispielsweise für den Tourismus und die Gastronomie. Zunächst sollen ab dem kommenden Mittwoch kleinere und mittelgroße Läden wieder öffnen, wenn sie Abstands- und Hygieneregeln durchsetzen und wenn sie die Maximalgröße von 800 Quadratmetern Ladenfläche nicht überschreiten. Außerdem gibt es nun bestimmte Ausnahmen vom Versammlungsverbot, unter anderem bei wichtigen religiösen Zeremonien.
Die Teilnahme an Bestattungen ist mit bis zu 20 Teilnehmern erlaubt. Das vorübergehende Verweilen auf Parkbänken sowie auf Wiesen und Freiflächen wird unter Wahrung der geltenden Abstandsregelungen erlaubt.
Tierparks, Bibliotheken und Museen dürfen unter strengen Auflagen ab dem 22. April wieder öffnen. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hätte sich sogar noch einige weitere Lockerungen vorstellen können. Schließlich würden derzeit massiv Grundrechte eingeschränkt. Doch es gehe immer auch um eine Abwägung.
Ich denke, dass wir das völlige Verbot von Versammlungen etwas abgemildert haben, indem Versammlungen bis 20 Personen unter freiem Himmel aus speziellem Anlass und mit Genehmigung der Gesundheitsbehörden möglich geworden sind.
Für die Zehntklässler vor dem mittleren Abschluss geht der Unterricht am 27. April weiter. Gerade für sie wäre zu viel fehlender Stoff sonst ein Problem, betont Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst.
Die Abiturienten waren gut vorbereitet. Bei denjenigen, die aber den mittleren Abschluss erreichen wollen, da fehlt wirklich noch Unterricht in Deutsch, Mathematik, in den Fremdsprachen. Und deshalb wollen wir für die ab dem 27. April wieder beginnen.
Für die meisten Brandenburger Kita-Kinder und deren Eltern wird sich vorerst nichts ändern. Allerdings wird die Regel, dass mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Bereich arbeitet und damit Anspruch auf Notbetreuung für seine Kinder hat, ab dem 27. April ausgeweitet.
Wir haben das Ende März begonnen, die Ein-Eltern-Regel, und auf die medizinischen und Gesundheitsbereich konzentriert. Und wir dehnen das jetzt auf alle Bereiche aus: die Polizei, die Rechtspflege, Daseinsvorsorge, Landwirtschaft, Medien, Veterinärmedizin etc.
Auch Alleinerziehende können dann einen entsprechenden Antrag stellen. Aber warum nicht gleich alle Eltern? Und warum öffnen nicht auch große Läden oder Kirchen wieder? Dietmar Woidke wehrt ab.
Ich weiß auch, dass vielen Menschen diese Lockerungen nicht weit genug gehen. Sobald man in einem Bereich eine Lockerung vornimmt, kommt ein anderer Bereich und fragt, dann könnte es doch bei mir auch wieder fast wie normal laufen. Wir sind weit von Normalität entfernt.
Aus Potsdam der Bericht von Amelie Ernst. Zurück nach Berlin. Auf dem Messegelände entsteht Berlins größtes Corona-Behandlungszentrum. Bis zu 1000 Covid-19-Patienten sollen dort im Ernstfall versorgt werden können. Am Mittwoch hat Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi die Abgeordneten des Gesundheitsausschusses über den Baufortschritt informiert. Nina Amin war dabei.
In Halle 26 werden die Trennwände für künftige Patientenzimmer aufgebaut. 500 Menschen könnten hier versorgt werden. Projektleiter Albrecht Brömme, der im Auftrag des Senats das Corona-Behandlungszentrum innerhalb kürzester Zeit an den Start bringen soll, ist zuversichtlich.
Ende April wird man schaffen. Und wenn man denkt, dass man dann in 5 Wochen das von null auf jetzt geschafft hat, das ist für Berlin eine insgesamt beachtlich werdende Leistung, die man so nicht immer kennt.
Der Ausschussvorsitzende Wolfgang Albers von den Linken zeigt sich beeindruckt. Trotzdem hat der pensionierte Chirurg seine Zweifel, dass die umfunktionierte Messehalle je gebraucht wird. Bislang seien die Zahlen der am Coronavirus erkrankten Patienten auf den Intensivstationen überschaubar, so Albers. Viele Berliner Krankenhäuser hätten noch ausreichend Kapazitäten, um mehr Erkrankte zu versorgen. Sicher sei es wichtig, einen Plan B zu haben, doch der kostet das Land viel Geld.
Es ist eben Geld, das an anderer Stelle fehlt. Die Krankenhäuser warten seit Jahren darauf, dass sie ausreichend finanziert werden, um ihre Strukturen zu stärken. Und plötzlich sind 92,5 Millionen Euro da. Unsere Krankenhäuser stehen immer mit einem tränenden Auge daneben, wenn sie das sehen.
Die oppositionelle CDU-Fraktion hat die Entscheidung für das Krankenhaus auf dem Messegelände mitgetragen. Allerdings, meint deren gesundheitspolitischer Sprecher Tim Christopher Zehlen, sollte man vor dem geplanten Umbau der zweiten Messehalle die Lage neu bewerten.
Momentan erleben wir, dass wir ein bisschen Zeit geschenkt bekommen in dieser Corona-Krise. Wir haben jetzt eine Verdopplung alle 15, 16 Tage und deswegen glaube ich, dass wir jetzt an diesem Punkt darüber nachdenken müssen, auch mit den Krankenhäusern sprechen müssen, ob wir weitere 300 Betten hier aufbauen oder ob wir das Geld nicht dann investieren in die bestehende Krankenhauslandschaft.
Doch Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi hält es nach wie vor für richtig, am Messestandort Kapazitäten für bis zu 1000 Patienten vorzuhalten. Niemand wisse, wie sich die Epidemie in den nächsten Monaten entwickeln werde.
Dieses Behandlungszentrum ist nur dafür gedacht, falls alle Kapazitäten in allen Krankenhäusern überlaufen, als Reservekrankenhaus.
Sollte es nicht oder nicht mehr gebraucht werden, würde das Corona-Behandlungszentrum so bald wie möglich wieder abgebaut werden.
Es geht voran auf dem Messegelände mit dem Corona-Notfallzentrum, Nina Amin berichtete. Corona, das ist ja auch ein großes Krisenthema eben für die Schulen. Am Montag sollen also die Abiturprüfungen in Berlin starten. Schrittweise soll dann auch der Unterricht wieder losgehen. Zunächst ab 27. April mit den 10. Klassen, dann ab 4. Mai auch in weiteren höheren Klassen, sowie dann in den 6. Klassen der Grundschulen. So hat es Bildungssenatorin Sandra Scheres angekündigt, wir haben es gerade gehört. Diskussionen gibt es allerdings darüber, ob die Schulen in Corona-Zeiten auch die nötigen Hygienevorschriften einhalten können. Kirsten Buchmann berichtet.
Katastrophal nennt eine Grundschullehrerin aus Steglitz die Hygienebedingungen an ihrer Schule. Denn seit Jahren würde nicht richtig geputzt.
Bei uns in der Schule sind es 2 Frauen, die innerhalb von 4 Stunden die Schule schaffen sollen. Das ist natürlich utopisch.
Einen Normalbetrieb mit allen kann sich die Lehrerin noch lange nicht vorstellen, bei 16 Toiletten für mehr als 500 Schüler.
Da ist einfach die Vielzahl der Kinder, die dort durchgeschleust werden, so groß, dass der eine den anderen da vertreibt, mehr oder weniger. Und dann gehen sie auch oft mit ungewaschenen Händen raus, weil die Waschbecken besetzt sind.
Sie habe auch emotional beeinträchtigte Schüler, die in belastenden Situationen auf keinen Rücksicht nehmen und schon gar nicht Abstand halten. Dass die Jüngeren wieder zurück in die Schule kommen, liegt für die Lehrerin deshalb noch in weiter Ferne. Auch der Landeselternausschussvorsitzende Norman Heise sieht viele Fragen noch unbeantwortet. Er fordert, Toiletten und Klassenräume zusätzlich während des Schultags zu reinigen, wenn Kinder wegen des Abstandsgebots in kleinen Gruppen in Schichten nacheinander unterrichtet werden sollten.
Aus unserer Sicht müsste man gucken, was die Expertinnen und Experten da gerade empfehlen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass natürlich Flächen desinfiziert werden müssen. Alles auch, was angefasst wird, von Lichtschaltern über Türgriffe bis hin zu den Handläufen in den Treppenhäusern, dass da eben keine Infektionen erfolgen können.
Heise schildert die Sorgen von Eltern mit Vorerkrankungen, dass ihre Kinder das Virus aus der Schule nach Hause bringen könnten. Alleinerziehende hätten zudem Angst, sich bei ihrem Kind anzustecken und womöglich ins Krankenhaus zu müssen, ohne dass jemand da ist, um auf es aufzupassen. Auch dafür brauche es Lösungen. Bildungssenatorin Sandra Scheres sagt, die Schulen würden ausreichend gereinigt.
All diese Dinge werden wir gewährleisten, dass eine Grundreinigung, eine sehr gute Reinigung der Schulen eben auch stattfindet, dass Seife vorhanden ist, weil das regelmäßige Händewaschen ist sehr, sehr wichtig in dieser aktuellen Phase.
Außerdem erhalten die Schulen insgesamt 75.000 Einweghandschuhe.
Kirsten Buchmann. Und noch einmal nach Brandenburg. In einer Sondersitzung hat der Landtag dort ein kommunales Notlagegesetz verabschiedet. 5 der 6 im Landtag vertretenen Fraktionen stimmten zu. Damit kann der Innenminister nun eine Verordnung erlassen, mit der die Kommunen auch in der Corona-Krise handlungsfähig bleiben. Sabine Vossen fasst zusammen.
So schnell hat es ein Gesetz noch nie durch den Brandenburger Landtag geschafft. Vormittags die erste Lesung, mittags Debatte im zuständigen Innenausschuss und im Anschluss die Abstimmung. Alle im Landtag vertretenen Parteien haben zugestimmt, bis auf die AfD. Und darum geht es. Kreise, Städte und Gemeinden haben seit der Eindämmungsverordnung große Probleme, Sitzungen abzuhalten und dementsprechend auch Beschlüsse zu fassen. Das geltende Recht ist in der Kommunalverfassung geregelt und die sieht zum Beispiel keine Telefon- oder Videositzungen vor. Um während der Corona-Krise die Kommunalpolitik handlungsfähig zu halten, soll für einen bestimmten Zeitraum das Notlagegesetz genau solche Maßnahmen erlauben. Die Kommunalverfassung zu ändern, hätte zu lange gedauert, finden fast alle Landtagsfraktionen. Dazu Andreas Nowak, SPD.
Aber in einem sind wir uns einig, wir brauchen jetzt eine Lösung. Nicht in 3 Monaten, nicht in 6 Monaten, sondern wir brauchen sie jetzt.
Innenminister Michael Stübgen, CDU, wird nun eine Verordnung erlassen, die den Kommunen Handlungsmöglichkeiten in der Krise an die Hand gibt. Die ist zunächst bis zum 30. Juni befristet.
Da, wo wir noch reagieren können und Dinge durch Abweichungsregelungen von der Kommunalverfassung vom Kopf auf die Füße stellen können, sollten wir das tun.
Die Verordnung soll schon ab kommender Woche gelten. Selten waren sich die Fraktionen so einig wie heute, sagt Andreas Büttner von der Linken.
Das freut mich umso mehr, weil ich glaube, dass wir damit wirklich was auf den Weg gebracht haben. Nämlich tatsächlich was auf den Weg gebracht haben, was unsere kommunalen Vertretungen stärken wird.
Nur die AfD-Fraktion findet, man hätte gleich die Kommunalverfassung ändern sollen und sieht generell die Landesregierung in der Verantwortung für die Probleme, die die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mit sich bringen, sagt der AfD-Abgeordnete Daniel Freiherr von Lützow.
Es ist eine Schande, welche Großschäden eine unfähige Regierung anzurichten imstande ist, nur um das Machterhaltes willen. Ich fordere Sie auf, die Einstellungsverordnung zurückzuziehen und den Unternehmen und Menschen in unserem Land mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu helfen, um den Status quo wiederherzustellen. Dann braucht es auch kein kommunales Notstandgesetz.
Die Antwort der anderen Fraktionen darauf: Unverständnis und Unglaube. Andreas Büttner von den Linken.
Ich habe wirklich selten so einen Unfug gehört wie von Ihnen in dieser Situation.
Das Notlagegesetz tritt bis zum 30. September, die dazugehörige Verordnung zunächst bis zum 30. Juni in Kraft. Sollte die Verordnung darüber hinaus benötigt werden, könnte sie bis zum 30. September ohne ein weiteres Gesetzgebungsverfahren im Landtag verlängert werden.
Der Bericht von Sabine Vossen. Und das war unser landespolitischer Wochenrückblick für diese Woche. Alle aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona und darüber hinaus hören Sie natürlich hier bei uns in den Inforadio-Nachrichten. Danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören, sagt Thorsten Gabriel.
Inforadio Podcast.